SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Johannes Fischer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie kennen Ihre Blutgruppe, oder?
Ich kenne meine Blutgruppe, ja.
Die lautet?
Null Rhesus positiv.
Ist das eine gute? Kann man das so sagen?
Ist eine gute Blutgruppe. Für manche Sachen ist es sehr gut.
Für?
Ja, zum Beispiel als Blutspender, weil null Blutspenden passen auf viele Leute, also auch auf Leute, die A oder B haben. Für manche Erkrankungen ist es sogar gut, aber für andere Erkrankungen ist es auch schlecht.
Also da gehen wir auf jeden Fall noch im Detail drauf ein. Ja, und wenn Sie sie nicht kennen, wer dann? Sie sind nämlich Leiter der Transfusionsmedizin an der Düsseldorfer Uniklinik. Und wenn ich meine Blutgruppe nicht wüsste, also gestern, ich habe mal nachgeguckt auf meinem ollen Impfausweis, ich habe noch den von der Geburt, da steht's drauf, wo könnte ich es sonst rausfinden?
Zum Beispiel beim Blutspenden. Bei jeder Blutspender wird die Blutgruppe bestimmt.
Auch beim ganz normalen Blutabnehmen?
Beim ganz normalen Blutabnehmen, da muss ich es extra anfordern. So eine Blutgruppenbestimmung im Labor kostet roundabout 27 bis 35 Euro, je nachdem, wie ausführlich man das macht. Beim Blutspenden ist sie natürlich immer dabei, weil bei jeder Blutspende wird sie überprüft.
Dann gibt es wohl sogar auch noch etwas, dass ich das selber zu Hause rausfinden könnte. Was ist das?
Das sind genomische Tests, die man zugeschickt kriegt. Aus den USA kennen wir ja Ancestry und wie sie alle heißen. Oder manche Schnellteste aus der Mundschleimhaut, die funktionieren aber nicht immer.
Das ist dann wie beim Corona-Test. Da weiß man auch nicht, ob es immer funktioniert oder nicht. Wie viele Blutgruppen gibt es denn so ganz grundsätzlich?
Ganz grundsätzlich gibt es 32 Blutgruppensysteme, die anerkannt sind. Wahrscheinlich noch mehr, die ganz, ganz viele Untergruppen haben.
Wahnsinn. Ich hätte gedacht, vier kommen sie jetzt.
Aber die wichtigsten sind natürlich die von Karl Landstein entdeckten AB0-Merkmale. Und das zweitwichtigste Merkmal ist das sogenannte Rhesus-Merkmal.
Wofür stehen denn überhaupt diese AB0-Merkmale? Was sagen die aus?
Die AB0-Merkmale bezeichnen im Prinzip Zuckermoleküle, die auf der Oberfläche von den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen, aber auch von Schleimhaut, Niere, Herz sitzen und die unterschiedliche Struktur haben und dadurch unterschiedliche Antikörperbindungen oder unterschiedliche Bindungen machen können. Das ist also so der biochemische Hintergrund.
Und die Null, kann die keine Bindung machen oder warum gab es eine Null?
Die Null besteht nur aus der Grundsubstanz und bei A und B passiert anschließend mit diesen Zuckermolekülen noch was auf der Oberfläche, was genetisch festgelegt ist, dass dann A oder B draus wird.
Also da merken wir schon, wenn man tiefer einsteigt, wird es kompliziert.
Es wird leider kompliziert. Jetzt ist es so, dass man aber im Rahmen von Infektionen im Neugeborenenalter, also im ersten halben Lebensjahr, Antikörper selbst entwickelt gegen die Blutgruppenmerkmale, die man nicht hat. Weil das auch ein gewisser Infektionsschutz ist. Und das geht parallel einher mit den Infektionen, die man also bis im ersten Lebensjahr hat. Das heißt also, jemand, der Blutgruppe 0 hat, bildet Antikörper gegen A und B. Jemand, der B hat, Antikörper gegen A. Jemand, der A gegen B. Jemand, der AB hat, keine.
Ja. Wofür steht denn dann eigentlich das Rhesus, positiv und negativ?
Das ist ein weiteres Merkmal auf den Oberflächen, also eine weitere Eigenschaft auf den Oberflächen. Und das wurde als erstes bei Rhesusaffen entdeckt, daher kommt das.
Ja. Fun-Fact am Rande, würde man sagen wahrscheinlich.
Ne? Rhesus-Merkmal. Ja. Und das ist das Hauptmerkmal, das sogenannte D-Merkmal, ist entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Das ist bei ca. 80-90%, je nach Population, vorhanden. Und bei 10% nicht vorhanden.
Hat das Vor- oder Nachteile, ob ich positiv oder negativ bin?
Also wenn ich Blut bekomme oder in eine Situation, wo ich Antikörper dagegen bilden könnte, Schwangerschaft oder sowas, ist es extrem wichtig. Insgesamt so, was so Assoziationen mit Erkrankungen ausgeht, also wenn ich jetzt kein Blut von jemand anders brauche, gleichen sich Vor- und Nachteile aus.
Sie können das als Blutgruppenforscher sicherlich sofort beantworten. Mhm. Aus wie viel Prozent Blut besteht denn unser Körper?
Ja, etwa, also ein normaler Erwachsener hat so 5 Liter Blut. Also 50 Kilo 4, 100 Kilo 6.
Das ist gar nicht viel.
Das reicht aus. Und davon ist die Hälfte Zellen, also rote Blutkörperchen vorwiegend, auch weiße Blutkörperchen und Blutplättchen. Und der Rest ist Flüssigkeit, in dem das Blut schwimmt.
Wie verhält es sich denn dann mit dem Blutabnehmen? Ist es für manche empfehlenswert, mehr empfehlenswert als für andere? Was gibt es da für Kriterien?
Ja, Blut abnehmen, viel Diagnostik läuft übers Blut. Weil das Blut überall hinkommt, im ganzen Körper, kann ich da natürlich auch viel dran sehen. Deshalb, also jeder hat es ja, wenn er beim Hausarzt schon mal war und irgendwas hat untersuchen lassen wollen, dass er Blut abgenommen bekommen hat. Man kann, wenn man jetzt ans Blutspenden zum Beispiel denkt, circa auf bis zu 20% des Blutes verzichten und das regeneriert sofort wieder nach, innerhalb ausreichender Zeit.
Das heißt, jeder ist im Grunde fürs Blutspenden geeignet?
Jeder ist fürs Blutspenden geeignet, soweit er hinreichend gesund ist, keine ansteckenden Erkrankungen hat oder irgendwas Blödes, was man über Blut übertragen kann.
Ja, jetzt gibt's gerade ganz viele Rufe, die Blutkonserven werden knapp. Woran liegt das?
In den Sommerferien haben wir immer weniger Blutspenden als jetzt in der Winter- oder in einer anderen Saison. Und Hintergrund ist in Deutschland, man fühlt sich sicher, wenn man deutschlandweit etwa für 2 bis 3 Tage den Blutbedarf hat in den Kühlschränken, damit man auch größere Geschichten und die Versorgungssicherheit sicherstellen kann. Und regelmäßig, auch dieses Jahr, schmilzt es im Sommer oft auf nur noch 1,2 Tage runter. Und dann ist natürlich schon knapp.
Sie sind an der Uniklinik in Düsseldorf, sind da auch unter anderem der Leiter der Transplantationsdiagnostik. Ist es bei Ihnen gerade aktuell knapp?
Bei uns ist die, ist eher knapp, aber wir kommen noch über die Runden.
Diese Meldung, es fehlen uns Blutkonserven, wenn man da mal recherchiert, die gab es schon im Mai, die gab es im Juni, die gibt es jetzt aktuell wieder.
Das richtig.
Sieht ja so aus, als würde mit dem Anfang des Sommers das Blut automatisch knapp. Ist das so?
Das ist so. Und wir haben noch eine zweite Bewegung. Insgesamt nimmt die Bereitschaft, Blut zu spenden, ab über die Zeit. Das liegt natürlich auch an unserem demografischen Wandel. Die Spender werden älter. Ich ja auch. Wir alle. Und dann gibt's halt doch immer mehr Sachen, Ereignisse oder Krankheiten, die man im Leben bekommen hat, die einen dann am Blutspenden hindern. Zum Beispiel irgendeine Krebserkrankung, die man zwar überwunden hat, aber dann darf man kein Blut spenden. Oder irgendwelche chronischen Infektionen oder ähnliche Sachen.
Nur 3% der Deutschen spenden wohl regelmäßig Blut. Das ist tatsächlich sehr wenig. Wie oft gehen Sie?
Ja, ich gehe etwa, ich darf bis 6-mal, ich gehe 4-mal.
Ja. Und was ist dann, wenn Sie Blut gespendet haben, wo landet das dann? Können Sie mal diesen Weg beschreiben?
Genau, das wird eine sogenannte Vollblutkonserve abgenommen. Das ist also ein halber Liter Blut. Das ist bei meinem Blutvolumen von 5,4 Litern gut tolerierbar. Anschließend viel Flüssigkeit trinken. Und das Blut wird dann aufgetrennt in die Bestandteile. Und zwar den Teil, die roten Blutkörperchen. Das sind die sogenannten Erythrozytenkonzentrate, das sind die Sauerstoffträger. Dann das Blutplasma, wo die ganzen Eiweißstoffe, die ganzen Immunglobuline, Antikörper oder sonstiges drin sind, Gerinnungsfaktoren. Und dann noch in manchen Fällen die sogenannten Blutplättchen. Die sind nämlich die Zellen, die für die Gerinnung zuständig sind. Also aus einer Blutkonserve werden 2 oder 3 Komponenten gewonnen.
Wie lange ist das haltbar?
Erythrozyten sind circa 6 Wochen haltbar. Die Blutplättchen 4 Tage, das Plasma etwa 2 bis 3 Jahre.
Viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer erreichen uns an den Blutgruppenforscher Johannes Fischer heute Vormittag von Yvonne beispielsweise. Bei mir besteht eine seltene Muskelerkrankung, mitochondriale Myopathie, was mit schneller Erschöpfung und Fatigue-Syndrom einhergeht. Mir wurde vom Blutspenden deshalb abgeraten. Wie ist denn Ihre Meinung dazu, fragt Yvonne aus Augsburg.
Ja, die Blutspenden. Also das Abraten zur Blutspende ist hier der Spenderschutz, weil natürlich fehlt mir nach der Blutspende der rote Blutfarbstoff, wie Erythrozyten, die wir ihnen dann klauen. Und das ist auch was sonst im normalen Leben, wenn man zu wenig roten Blutfarbstoff, noch weiter zu Müdigkeit führen kann. Und deshalb hier die Empfehlung aus Grund von Spenderschutz vom Blutspenden abzusehen.
Also verständliche Argumentation. Aus Stuttgart meldet uns Anna Schmidt. Was ist, wenn ein schwuler Mann und eine seltene Blutgruppe zusammenkommen? Er darf ja nicht spenden, dann geht doch eine wichtige Blutgruppe verloren, oder? Wäre es da nicht doch besser, wenn schwule Männer nicht doch spenden dürften?
Seit Herbst dürfen schwule Männer auch spenden. Sie müssen in einer festen Beziehung sein, beziehungsweise nicht zu viele Sexualpartner in den letzten 4 Monaten gehabt haben, weil mittlerweile die ganze Infektionsdiagnostik besser geworden ist und damit das minimal erhöhte Risiko zum Übertragen einer Infektionserkrankung ausgeschaltet werden kann.
Dann haben sich einige Hörerinnen und Hörer gemeldet, die Blutverdünner nehmen. Ist das da empfehlenswert oder vielleicht dürfen sie es gar nicht?
abhängig davon, was für ein Blutverdünner es ist. Es gibt Leute, die niedrig dosiert Aspirin nehmen. Für die ist es kein Problem, die dürfen spenden. Es gibt aber auch Leute, die richtig massive Blutverdünnung betreiben. Dort ist aus Spenderschutzgründen ebenfalls von der Blutspende abzusehen. Einfach, es macht ein größeres Hämatom, wenn man daneben sticht.
Ja. Jetzt haben wir in der vergangenen Zeit öfter mal gehört, da sei etwas dran, dass Menschen mit Blutgruppe 0 sich bei Covid-19 seltener infizieren. Sie haben da sicherlich mehr Infos.
Vielleicht seltener infizieren, etwas seltener infizieren, das auch. Und eher einen leichteren Verlauf haben. Allerdings ist dieser Faktor nicht ursächlich in der Blutgruppe begründet, sondern mit einem Nebeneffekt, können wir später noch erklären. Es ist aber jetzt nicht so, dass das Risiko zwischen Blutgruppe A und 0 etwa 5, 10 oder 100-fach wäre, sondern das ist ein Faktor von 1,2. Das heißt also, auch Leute mit 0 können schwer erkranken und sich infizieren.
Stimmt es denn, dass Blutgruppe 0 häufiger zum Superspreader werden?
Auch da kann es Daten für geben. Das liegt nämlich daran, jetzt gehen wir doch ins Detail. Der Virus nimmt die Zuckerpartikel, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben, mit von der Oberfläche, wenn er sich weiter verbreitet. Und ein Virus bei jemandem, der Null hat, nimmt also die Null-Moleküle mit. Das heißt, der wird nicht durch diese natürlich vorkommenden Anti-A und Anti-B-Antikörper erkannt. Und das ist so das Modell, was man sich dahinter vorstellt.
Okay, und daher könnte es tatsächlich sein, dass jemand da zum Superspreader wird. Ist es denn mit der Blutgruppe 0 vielleicht deshalb auch erklärbar, dass sich innerhalb von Familien, da infizieren sich ja manche und manche leben miteinander, infizieren sich doch nicht, wo einer ja hoch ansteckend sein müsste?
Das kann sein, muss aber nicht sein. Es ist natürlich, es gibt jetzt nicht von SARS-CoV-2, aber von SARS-CoV-1 gibt es sehr gute experimentelle Daten dazu. Und es ist ja doch im weitesten Sinne ähnlicher Virus, dass in der Tat die Ansteckung, wenn ich null bin, von einem A-Person den Virus bekomme, die Ansteckungsgefahr geringer ist. Aber es spielen auch noch weitere Faktoren eine Rolle. Es spielen auch noch Faktoren eine Rolle wie die Schleimhautimmunität und ähnliche Sachen, sodass das nicht der alleinige Grund ist.
Impfstatus, spielt der auch eine Rolle?
Auch der Impfstatus spielt eine Rolle, gerade bei Leuten, die durchgeimpft sind, scheinen die zelluläre Immunität wesentlich ausgeprägter zu sein. Und gerade die ist das, was neben anderen Faktoren in der Schleimhaut auch die Immunität macht. Das heißt, in eine Primärinfektion, sodass die sich gar nicht ausbreiten kann und gar nicht bemerkt wird vielleicht.
Gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, ob die Behandlung mit Blutplasma von Genesenen bei Covid-19 mit schweren Verläufen tatsächlich wirksam ist? Da gab es ja, glaube ich, zu Beginn mal Versuche und man wusste noch nicht, bringt das überhaupt was?
Genau, das ist auch eine widersprüchliche Studienlage. Was sich rauskristallisiert hat, dass es nur was bringt, wenn man es ganz früh in die Risikogruppen gibt. Also bevor es dann überhaupt ein schwerer Verlauf ist. Und das muss man sich so vorstellen, das ist wie, wir kennen das vielleicht von der Tetanus-Impfung, es gibt ja die passive und die aktive Immunisierung. Und die passive Immunisierung ist, ich übertrage einfach Antikörper. Und die wirken nur in der Frühphase, nicht im schweren, späteren Verlauf. Und so finden sich ja im Plasma von Genesenen auch unterschiedlich hohe Antikörperspiegel. Und die werden einfach mit dem Plasma übertragen. Und wenn ich jetzt genügend Antikörper übertrage und in der Frühphase bin, dann bringt's was.
Beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz, ne? Schwierig. Also man könnte nicht aus dem Plasma eine Tablette herstellen und sagen, ja, ich bin jetzt infiziert und werf das mal ein. Das wäre ja der schönste, einfachste Weg.
Ja, genau. Aber die in der Anfangsphase von Covid waren die ersten Medikamente, die tatsächlich wirksam auf den Markt kommen, künstlich hergestellte Antikörper, die aber jetzt bei den Mutanten nicht mehr so gut wirken. Und das, was es jetzt an Medikamenten gibt, das sind Medikamente, die Virusreplikation, also Virusvermehrung unterdrücken. Ah. Aber auch die wirken nur in der Frühphase.
Immer schwierig. Aus Heidenheim schreibt uns Thomas Utz, eine Blutspende ist zumindest für Erstspender auf knapp über 60 Jahre begrenzt. Er fragt sich, warum ist das so?
Das liegt da aus Spenderschutzgründen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch nicht erkannte Herz-Kreislauf-Erkrankungen groß sind, sind halt statistisch mit über 60 Jahren gegeben. Und da aus Spenderschutzgründen bei Erstspende nehmen wir nur die Jüngeren.
Spenderschutz, Spende. Also ganz wichtig. Wir wollten über Mythen sprechen. Dem Blut wird ja so einiges angedichtet. Es gibt da so Sprüche wie, Blut ist dicker als Wasser. Stimmt der Spruch?
Dicker Vielleicht nicht, aber schwerer, spezifische Dichte in der Tat ist höher. Wasser hat eine spezifische Dichte von 1, Blut im Schnitt von 1,05.
Okay.
5%.
Stammt aus dem Christentum und das hat gerne einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit hergestellt. Also da wurde Blutkrebs dann mystifiziert und ich könnte mir vorstellen, da ist doch nichts dran, dass Menschen Einfluss auf Blutkrebs haben.
Nein, Menschen haben keinen Einfluss auf Blutkrebs. Das ist ein multifaktorielles Geschehen, wie es zum Krebs kommt, von genetischer Anlage bis hin zu Umweltgiften.
Schicksal.
Schicksal.
Im Mittelalter gab es den Aderlass inflationär. War das sinnvoll?
Meistens nicht. Meistens nicht. Das war natürlich eine These, weil das im Blut die Erde und das Schwere liegt und was man dann loswerden will. Aber es gibt in der Tat Erkrankungen, die mit Aderlass behandelt werden, auch heute noch. Gar nicht so selten, nicht häufig, aber gar nicht so selten. Und die, da ist eine Genveränderung vorhanden, die mehr rote Blutkörperchen produziert, einfach ein Faktor 2 bis 3 mehr als im normalen Leben. Und das wird dann gefährlich. Und das kann ich ganz simpel mit Aderlass behandeln.
Wie heißt die Krankheit?
Hämochromatose.
Papst Innozenz VIII. Wurde wohl mal Blut von 3 Knaben zu trinken gegeben, als er todkrank war. Und man glaubte, ja, das ist doch die Lebenskraft wird übertragen. Und also es hat relativ lange wohl gedauert, bis solche Mythen sich dann irgendwann mal aufgelöst haben. Warum war das so?
Ja, das ist so das junge Blut, als man gemerkt hat, dass das Blut vom Herzen kommt, dass das Blut kreist und einfach die Jugend weitergeben. Das ist ja schon, gibt ja dieses berühmte Bild der Jungbrunnen aus der Frührenaissance. Das ist ja der Traum des ewigen Lebens, was dahinter steckt.
Und die Vampire, die Blut saugen und trinken. Also
und es geht ja bis ins Experimentelle rein. Man hat es an Mäusen tatsächlich, junges Blut. Also man hat alte Mäuse mit neuen Mäusen verbunden und dann geschaut, ob die resistenter gegen Hirninfarkt sind oder nicht. Wahnsinn in der Tat. Aber in menschlichen Studien hat das alles nicht geklappt.
Es gibt ja so einige Krankheiten, die direkt mit dem Blut in Verbindung stehen. Womit haben Sie denn am häufigsten zu tun?
Wir haben meisten mit Leukämien zu tun. Also das ist ein Thema. Glücklicherweise lassen sich ja viele Leukämien konventionell, das heißt mit Chemotherapie, alleine behandeln. Aber wenn das halt nicht geht, dann muss Knochenmark transplantiert werden oder Blutstammzellen transplantiert werden.
Lässt sich das sagen, ob die Leukämien zugenommen haben in den vergangenen Jahrzehnten? Gibt es da eine Statistik?
Im Kindesalter nein, hat es nicht zugenommen. Im Erwachsenenalter oder im höheren Erwachsenenalter ja, weil die Leute auch älter geworden sind.
Die Knochenmarkspende haben Sie gerade angesprochen. Da erleben wir häufiger auch die Aufrufe, weil es dann so wichtig und so dringend ist. Vielleicht können Sie uns das gerade mal beschreiben, was da alles passiert.
Bei der Knochenmarkspende ist Sinn und Zweck im Prinzip das erkrankte Knochenmark, das ist der Ort der Blutbildung, mit gesundem Knochenmark zu ersetzen. Und bekomme ich entweder von einem Familienspender, wenn er passt, oder halt von einem geeigneten Fremdspender.
Warum ist es da so schwer, einen passenden Spender zu finden?
Da gibt es nämlich nicht nur die Blutgruppenmerkmale AB0 als wichtige Merkmale, sondern da gibt es so roundabout, ja, wenn man alle Kombinationsmöglichkeiten zusammennimmt, wären wir da bei 58 Millionen Kombinationsmöglichkeiten, Wahnsinn. Die unterschiedlich sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide, so wie wir hier sitzen, aufeinander passen, liegt vermutlich so bei 1 zu 1 Million.
Gewinnen wir eher im Lotto. Blutvergiftung ist die häufigste Todesursache bei Infektionen. Statistisch gesehen sterben, und da war ich sehr erstaunt, als ich das gestern las, jeden Tag 154 Menschen in Deutschland an einer Blutvergiftung. Gibt es da noch keine besseren, neueren Methoden?
Ja, da muss man natürlich fragen, was steckt hinter der Blutvergiftung? Und hinter diesen 154 Fällen steckt meistens eine Blutvergiftung mit Bakterien, also mit irgendwelchen Keimen, die an einer Stelle sind, wo sie nicht hingehören. Ich sage immer meinen Studenten, wenn wir uns so anschauen, alle Zellen zusammennehmen, also nicht die Masse, sondern die Anzahl, dann ist 10% menschlich und 90% sind die anderen.
Und da gibt es auch eine ganze Menge.
Und wenn die alle dort sind, wo sie hingehören, dann ist es wichtig und richtig. Und manche Bakterien sind ja sogar auf der Haut ein Schutz gegen irgendwas anderes, ja. Zum Beispiel gegen Pilze oder so. Bloß wenn ich jetzt eine Verletzung habe oder wenn die zum Beispiel die Schleimhautbarriere kaputt geht, ja. Dann können natürlich Darmbakterien beispielsweise ins Blut übergehen. Und da gehören sie nicht hin, da vermehren sie sich und da machen sie hochgradig krank.
Beste Schutz, früher hat man immer gesagt, Tetanus, lass dich bloß gegen Tetanus impfen, sonst kriegst du eine Blutvergiftung.
Genau, das ist aber eine Tetanus-Keim, ist in so kleinen Sporen drin, deshalb diese berühmten rostigen Nägel, weil die liegen ja meistens in der Erde. Dann haben die diese Tetanus-Keime drin und die machen ja ganz böse Toxine, Gifte, die also zu Muskellähmung führen. Und das ist das, was man durch die Tetanusimpfung aktiv begegnen kann.
Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer gehen wir an mit dem Blutgruppenforscher Johannes Fischer bei uns. Aus Mulhouse hat uns Donald geschrieben. Er hat von vor 1985 in Großbritannien gelebt, konnte früher Blut spenden und jetzt heißt es plötzlich, er darf nicht mehr. Jetzt fragt er sich natürlich, ist mein Blut nicht mehr gewollt?
Im Prinzip schon. Aber wenn er vor 1995 längere Zeit in Großbritannien war, dann fällt er unter die Risikogruppe, wo potenziell Creutzfeldt-Jakob im Blut vielleicht ist. Wahrscheinlich nicht. Ist auch schon eine Weile her. Aber die Richtlinien haben wir halt so festgelegt, dass wir sagen, wenn der Aufenthalt länger als ein halbes Jahr ist, dann dürfen die Leute leider nicht spenden. Hintergrund ist folgender bei der Blutspende. Im Vordergrund steht erstmal Spenderschutz. Das heißt, ich darf nichts machen, womit ich irgendwas beim Spender riskiere, dadurch, dass ich ihm ein halbes Liter Blut abnehme. Kreislauf, irgendwelche sonstigen Attacken, Epilepsie oder sowas wären Beispiele dafür, wo das dann gar nicht geht. Und der zweite Punkt ist dann natürlich Empfängerschutz. Und ich teste nun das Blut zwar auf viele Infektionskrankheiten, aber nicht alle Infektionskrankheiten. Und manche Infektionskrankheiten liegen natürlich auch darin, oder die Wahrscheinlichkeit, so eine Infektionskrankheit zu haben und zu übertragen, ohne dass man jetzt selber krank ist, liegt natürlich höher, wenn ich in bestimmten Gegenden der Welt war. Malaria zum Beispiel ist so ein Beispiel, wäre ein Beispiel. Und ein Grund, jemand, der gerade in einem Malaria-Gebiet ist, darf nicht spenden oder der da aufgewachsen ist oder ganz lange gelebt hat, darf nach den derzeitigen Richtlinien nicht spenden. Das wird jetzt aber in der nächsten Revision geändert.
Ja, das schreiben einige Hörerinnen und Hörer, die irritiert sind, aber das hängt dann mit anderen Ländern dann natürlich auch zusammen und wie das Paul-Ehrlich-Institut gerade die Länder dann auch einordnet. Und jetzt merken wir, die Bereitschaft zu spenden, die ist riesengroß. Also es gibt ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sich da melden. Dann gibt es doch immer wieder Einschränkungen. Aus Hohenstein beispielsweise hat uns Uta geschrieben und sagt, früher habe ich viel Blut gespendet, weil ich Blutgruppe B+ habe. Da ich Asthma habe, nehme ich ein Cortison-Spray. Sie fragt sich jetzt, darf ich weiter spenden?
Das ist natürlich individuell im einzelnen Fall abhängig. Also hier mit dem Asthma und dem Cortisonspray steht im Vordergrund, gehe ich das Risiko ein beim Spender, wenn der ein halbes Liter Blut spendet, dass der dann hoffentlich keinen Asthmaanfall kriegt. Das könnte auch reaktiv eine Folge sein. Und deshalb ist es dann Abschätzung vor Ort mit dem jeweiligen Spenderarzt.
Wie viel von dem, was in den Zellen unseres Bluts abläuft, haben wir denn inzwischen schon erforscht? Auf welchem Stand sind wir da? Können Sie das sagen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Am liebsten würde ich natürlich jetzt antworten, alles. Aber immer, wenn ich was Neues finde, ist es vielleicht so ähnlich wie in der Astronomie. Immer, wenn ich eine neue Galaxie finde, tun sich neue Fragen auf. Und so ist es hier im Blut auch. Wir haben vieles verstanden. Manche Sachen sind ja auch so geblieben. AB0-Blutgruppen sind ja über 100 Jahre bekannt. Aber um bei den Blutgruppen zu bleiben, wir haben jetzt ein Kollektiv von 10.000 Spendern nochmal neu untersucht. Und wir haben über 1.000 neue Gene gefunden. Das hätte man nicht vorher gedacht. Ja. Jetzt müssen wir natürlich uns fragen, was ist damit? Das ist eine Arbeit für die nächsten Jahre.
Lässt sich Blut eigentlich als Ersatzstoff herstellen?
Ja, davon träumen wir. Davon träumen wir.
Da gibt es doch bestimmt Experimente.
Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Also einer wäre im Prinzip die Blutbildung künstlich im Labor nachzustellen, also aus der Blutstammzelle Erythrozyten zu machen. Bloß das scheitert am Maßstab. Kein Bioreaktor ist so toll wie das eigene Knochenmark.
Ja, und das Kunstblut zu Halloween funktioniert auch leider nicht.
Ja.
Aber was hat es für unterschiedliche Versuche gegeben, die vielleicht Hoffnung versprechen?
Also im Prinzip muss ich ja irgendwie Sauerstoff binden und dann wieder im Gewebe abgeben. So funktioniert Hämoglobin. Und dabei darf es nicht gefährlich, toxisch für die Gefäße und alles Mögliche sein. Deshalb ist beim Menschen das eine eigene Zelle, die eben als Zelle nicht toxisch ist, aber die gleichzeitig diesen Sauerstoff Aufnahme und Abgabe perfekt macht. Und was da an Molekülen, dem menschlichen Molekül am nächsten gekommen ist in der Forschung, das war im Prinzip das Hämoglobin vom Wattwurm.
Abgefahren, dass man überhaupt den Wattwurm daraufhin untersucht. Haben Sie Kenntnisse, wie man darauf gekommen ist?
Naja, der, ist also der Biologe, der das entdeckt hat, der hat sich dann irgendwann mal gefragt, wie macht der Wattwurm das eigentlich mit dieser Sauerstoffversorgung? Wie macht der das? Unterschiedliche Temperaturen, mal Wasser drumherum, mal kein Wasser drumherum.
Der anpassungsfähig, ja.
Wie speichert er das? Und hat es dann dieses Hämoglobin untersucht und kam dann bei den Experimenten bei dem Hämoglobin darauf, dass das einfach von der Sauerstoffaufnahme und der Sauerstoffabgabe doch fast so ähnlich ist wie das menschliche Hämoglobin. Man hat es vorher mit anderen Sachen auch schon probiert. Das war aber alles nicht so begeisternd. Also es hat sozusagen nur funktioniert, wenn ich jemanden mit 100% Sauerstoff beatme oder solche Geschichten. Und entdeckt worden ist es so circa vor 18, 20 Jahren, hat er so die ersten Untersuchungen gemacht. Und tatsächlich hat dazu auch ein Produkt es in die Anwendung geschafft. Also das ist ein Pulver, das ist mittlerweile dieses Hämoglobin-Pulver und das kann man dann in Wasser lösen. Und dann ist das quasi eine Lösung mit diesem Wattwurm-Hämoglobin. Mhm. Und das wird verwendet als Nährlösung bei der Organtransplantation. Also wenn ich eine Nierentransplantation habe, dann ist es ja so, dass die Niere, wenn es eine Leichenniere ist, an einem Zentrum entnommen wird. Und dann wird die europaweit dorthin transplantiert, wo der beste mögliche Empfänger ist dafür.
Ja.
Und zum Aufrechterhalten während dieser Transportzeit der Sauerstoffversorgung und sowas hat das, funktioniert es gut und bringt auch wirklich gute Ergebnisse.
Der nächste Schritt wäre ja die Fusion, die Bluttransfusion. Da hapert es dann woran?
Wahrscheinlich zu viel Toxizität. Es gab eine sogenannte Phase-1-Studie. Das ist ja die erste Studie, wo man das tatsächlich nach dem Einzelfall in den Menschen bringt, die angemeldet war. Die sollte in Frankreich stattfinden, in der Anfangsphase von der Covid-Pandemie, bei schwer Lungenerkrankten, die an die künstliche Lunge dran müssen und wo das als zusätzliche Unterstützung der Sauerstoffversorgung vom Körper mitgegeben werden sollte. Die Behörde hat aber dann die Studie untersagt, weil einfach die Tierexperimente zu viel das Ganze zu gefährlich für die Anwendung im Menschen erschienen ließen. Okay. Zu viel Toxizität.
Wir wollten darüber sprechen, ob es bei manchen Blutgruppen erhöhte Faktoren gibt, beispielsweise für Thrombose. Ist das so?
Das ist so. Also Personen mit Blutgruppe A haben zum Beispiel etwa 20-30% von einem wichtigen Gerinnungsfaktor mehr als Blutgruppe 0. Und damit bluten die natürlich auch nicht so stark im Schnitt.
Und dann gibt es andere Krankheiten, beispielsweise Malaria. Gibt es da auch wiederum Blutgruppen, die eher ein Risiko haben?
Ja, das gerade bei Malaria. Es gibt Malaria Vivax, die etwa für 40% aller Malarien weltweit verantwortlich ist. Und die geht über ein Blutgruppenmerkmal oder über eine Blutgruppe in die Erythrozyten, in die roten Blutkörperchen, die, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, das sogenannte Duffy-Merkmal.
Okay. Ja.
Und alle, die Duffy haben, da kann dieses Malaria Vivax wunderbar in den Erythrozyt reingehen. Und die dieses Merkmal nicht haben, die werden nicht infiziert. Und in Schwarzafrika gibt es deshalb, haben die Leute zu 99% kein Duffy-Merkmal. Mhm. Hier bei uns hat fast jeder ein Duffy-Merkmal.
Okay, dann kann man die Risiken auch wiederum einschätzen. Sie haben garantiert schon mal von der Blutgruppendiät gehört. Das war vor einigen Jahren mal ein großes Hype-Thema, nach der dann Menschen mit der Blutgruppe 0 sollten wohl eher Milchprodukte meiden. Mit Blutgruppe A sollten sich am besten vegan ernähren. Und dann wurde immer wieder angezweifelt, ist das denn überhaupt wissenschaftlich haltbar? Was sagen Sie als Experte?
Nein, ist es nicht. Was da der Gedanke dahinter war, ist, dass die Schleimhaut, auch die Darmschleimhaut, ja auch die Blutgruppenmerkmale trägt. Aber wenn überhaupt, trägt es nur zu so einem marginalen Teil zum Gesundheit bei, dass es nicht tragend ist.
Dann gehört das eher in die Ecke Mythos.
Eher in die Ecke Mythos. Wichtiger ist vielmehr, was ist auch im Darm drin? Welche Keime habe ich mir über mein Essen angezüchtet? Das ist ja wie auch ein kleiner Brutschrank.
Und da gibt es dann wiederum viele neue Erkenntnisse auch über den Darm generell. Nisha aus Ehningen hat uns eine Frage geschickt. Wir hören gerade mal rein.
Hi, liebes SWR1-Team. Ich hätte eine Frage zu Herrn Fischer. Und mich interessiert, ob es gesund ist, das ganze Blut im Körper einmal auszutauschen oder eben zu reinigen. Ja, das würde mich interessieren.
Ihre Antwort.
Ja, das macht der Körper schon selber. Also je nach Blutbestandteil mehrmals täglich bis hin zu alle 3 bis 4 Wochen im Schnitt. Und von daher ist es nicht sinnvoll. Das ist dann nur ein größeres Risiko. Es gibt ganz wenige intensivmedizinische schwere Erkrankungen, selten, wo man sowas machen muss.
Also das ist das Schöne, können wir uns einfach auf den Körper verlassen. Ja. Sie sind in Freiburg geboren, waren eine ganze Zeit an der Uniklinik in Bonn, sind seit 1995 an der Uniklinik in Düsseldorf. Sind Sie eigentlich schon Fortuna-Fan?
Ja, aber ich hänge auch immer noch am SC Freiburg.
Das war, glaube ich, die politisch korrekte Antwort, die man an dieser Stelle geben konnte. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute.
Danke sehr.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.